Im Matthäus-Evangelium Kapitel 6 heißt es, ein berühmter Vers von Jesus, seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Dann seid ihr nicht viel mehr oder viel wertvoller als sie. Wenn wir dagegen diese Stelle setzen, und im Lukas-Evangelium heißt das noch akzentuierter, nicht nur die Vögel, dort heißt das sogar die Raben. Das sind also die verachtetsten Vögel. Nach dem mosaischen Gesetz sogar unreine Vögel. Und Gott ernährt sie, ohne zu säen und zu ernten. Und wenn wir dagegen das Gleichnis von dem reichen Kornbauern setzen, wie Menschen auf dieser Erde gieren nach dem immer mehr und immer größeren, dann verstehen wir vielleicht, warum Jesus uns das befiehlt. Im Blick auf uns selbst, und das ist wichtig, im Blick auf uns selbst, nicht sehen und ernten oder sehen, um eine große Ernte zu kriegen, denn das ist der Versorgung Gottes anheimgestellt. Aber zu sehen in das Reich Gottes, das ist das Entscheidende. Denn das in dem Zusammenhang steht, dieser Vers. Das ist eine Herausforderung und das geht nur im Glauben. Wir können das also nicht so machen, dass man sagt, wir kümmern uns mal nicht um uns, wir kümmern uns mal bloß um die Sachen Gottes, dann wird es schon irgendwie gehen. Das ist nicht gemeint. Sondern es bedeutet den bewussten Verzicht, in uns selbst oder in unsere eigene Versorgung zu investieren, zugunsten der Investition in das Reich Gottes. Diese Entscheidung muss jeder für sich treffen und ich glaube, die müssen wir auch immer wieder treffen. Wir können nicht sagen, das habe ich ja mal gemacht und damit bin ich fertig, sondern das ist die Herausforderung jeglicher Saat- und Erntezeit. Und in dem Zusammenhang steht, was Jesus seinen Jüngern an anderer Stelle sagt, Matthäus Kapitel 9, Vers 37, er spricht zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Was heißt das? Ihr wisst, ich stelle keine rhetorischen Fragen, sondern auch noch ganz praktische. Was heißt das? Für Gottes Sache gibt es immer zu wenig Menschen. Und ich glaube, es ist der Grund, dass die meisten, und zwar auch die meisten Gläubigen, ihre Versorgung im Blick haben. Und Gottes Dinge hinten anschieben. Und die Herausforderung ist, dass seins vorne dran steht. Das ist wirklich eine Herausforderung. Denn das bedeutet tatsächlich real Verzicht. Und Glauben. Verzicht nicht auf das Notwendige. Das hat Gott versprochen zu geben. Was ist notwendig? Nahrung und Kleidung. Noch nicht mal die Unterkunft. Noch nicht mal die Unterkunft. Es wird von vielen Glaubenshelden berichtet im Hebräer 11. Sie lebten in Höhlen. Und von anderen, die waren mit Ziegenfällen bedeckt. Das ist die Kleidung, die Gott stellt. Also, es ist nicht das modische Accessoire, das muss man auch ganz nüchtern sehen. Das kann was aus der Kleiderkammer sein. Das kann trotzdem schick sein. Ich habe das ja auch aus der Kleiderkammer. Aber das sind Dinge, das muss nicht so sein. Wenn uns versprochen ist, dass er uns ernährt und kleidet, wie die Vögel des Himmels, die nicht sehen und nicht ernten. Die haben auch ihre Federn und die haben auch zu fressen, jeden Tag. Die müssen sich zum Fressen aber bücken, denn fliegt das nicht in den Schnabel. Das heißt, sie müssen sich trotzdem bewegen dabei. Und auch das bedeutet für uns Gläubige, auch wenn Gott uns versorgt mit diesen Grundbedürfnissen, müssen wir uns bewegen. Es geht nicht, dass man im Bett liegen bleibt, Schnabel aufsperrt und hofft, dass uns die Engel dann vollstopfen. Sondern wir sind herausgefordert, in der Verantwortung für ihn uns einzusetzen. Und das bedeutet, Ernte, in die Ernte Gottes treten. In die Ernte Gottes treten heißt immer, andere haben gesät. So hat es Paulus geschrieben. Und es bedeutet auch, dass wir säen. Obwohl das eher ein Nebenbei-Auftrag ist. Die Saat ist nicht so zeitintensiv wie die Ernte. Die ist durchaus arbeitsintensiv, denn vorneweg muss gepflügt werden. Das ist das, was im übertragenen Sinne eigentlich der Dienst oder die Predigt der Buße ist. Aber es geht sehr tief. Da müssen Steine rausgewölzert werden. Da muss man mal eine Wurzel überwinden. Das ist die Predigt der Buße. Das ist eigentlich ein Saatdienst. Die Ernte, das ist Menschen zur Fülle der Reife Gottes zu bringen oder wenn die Reife abgeschlossen ist, sie im Dienst Gottes nutzbar zu machen. Das ist eine schwierigere Sache. Das ist nicht nur Evangeliumsverkündigung und warten, bis Entscheidungskarten ausgefüllt werden. Erntedienst ist harter Dienst. Auch heute noch ist Ernte davon gekennzeichnet, dass man keinen geregelten Feierabend hat. Auch die Bauern mit ihrer Technik, und früher war es noch viel stärker, mit ihren Sicheln, haben die gelegene Zeit zu nutzen. Es gibt manchmal ganz ungewöhnliche Erntehindernisse. Regenschauer, kann man nicht ernten, da muss man warten. Und wenn dann die gelegene Zeit ist, dann muss man die Zeit auskaufen. Das ist das. Die Herausforderung für uns als Gläubige, dass wir diese Zeit Gottes erkennen und dass wir uns ihr zur Verfügung stellen. Und das Wichtigste ist, und das müssen wir im Alltag üben, dass wir die Zeit auskaufen, ihr Lieben. Weil es immer zu wenig ist, geht es nicht an, dass wir so pomadig vor uns hinarbeiten, die Pausen überziehen und hoffen, dass bald der Feierabend oder das Wochenende kommt. Das ist ein großes Übel, auch unter Gläubigen, dass man das alles so lahmarschig angeht, als ob wir ewige Zeit hätten. Es ist eine gedrängte Zeit. Und es sind zu wenige im Dienst. Und es fordert von uns eine Entschiedenheit. Und ich bin sehr dankbar, das kann ich jedem, der auf dieser Missionsreise dabei war, und zwar in allen Teams, so bestätigen. Alle hatten dieses Herz zum Dienst. Es war eine Riesenfreude. Und dann segnet Gott die kleine Kraft. Und wenn wir in dieser Entschiedenheit weitergehen, zwar in unserem Alltag, dann werden wir die Spuren Gottes in unserem Leben sehen. Und andere werden sie sehen. Und Gott wird seine Wunder dazu tun, indem man aufmerksam ist und sagt, was ist das? Was sind das für Leute? Die nächste Herausforderung, und das hat mehr mit der Ernte zu tun, wir werden merken, gerade in den Evangelien wird die Saat nicht immer erwähnt, aber die Ernte war eines der Prinzipien, was uns dort begegnet. Matthäus 13, Vers 30, wieder eines der Gleichnisse über die Ernte, wo die Mitarbeiter zu dem Herrn kommen und sagen, Herr, dein Feind hat, muss Unkraut in den Weizen gesät haben. Sollen wir den rausreißen? Und Jesus sagt, lasst beides zusammenwachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich versteht und sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Zu den Prinzipien der Ernte Gottes gehört das Ärgernis, dass wir bis diese Zeit reif ist, immer wieder mit dem Ärgernis konfrontiert sind, dass zwischen dem Weizen so viel Unkraut ist. Das ist schwierig. Ich erlebe das immer wieder als schwierig und ich kann die Mitarbeiter so richtig verstehen, dass er sagt, das kann nicht wahr sein. Der gute Boden wird dadurch verhunzt, dass da was dazwischen steht, was da nicht hingehört, das behindert eigentlich das Gute. Und ich glaube, das ist so die große Versuchung, ein bisschen in Gemeinden, dass man hofft, das alles perfekt hinzukriegen. Am liebsten möchten wir heute auch schon alles ausreißen, was keinen Frucht bringt. Dabei hat Gott sich das vorbehalten zu seiner Zeit. Und das ist eine Herausforderung, der wir uns, in die wir uns gestellt sehen und gestellt wissen, dass wenn wir im Gottesdienst stehen, wir Dinge ertragen müssen, die nicht perfekt sind. Einer meiner Mentoren hat das mal so gesagt, Frank, wir sind noch nicht im Himmel. Sei mal ein bisschen ruhiger. So brennend und kompromisslos ich am Anfang gewesen bin, hat mir das geholfen, Dinge wirklich etwas umfassender anzugucken und die Zeit Gottes abzuwarten. Wohlgemerkt, auch wenn wir lange warten, wird aus dem Unkraut kein Weizen. Das ist manches Mal das, was man heute am liebsten hätte, dass man sagt, naja, es ist gar nicht so schlimm. Lass mal noch Zeit, vielleicht wird das noch. Es gibt ein anderes Beispiel, ein anderes Gleichnis, was Jesus dazu sagt, und zwar der unfruchtbare Baum. Der Feigenbaum, der mitten im, oder der Ölbaum, der mitten im Weinberg steht. Lass mich graben, sagt der Knecht. Der Herr sagt, hau ihn ab. Lass mich graben, gib ihm noch Zeit. Wenn er im nächsten Jahr auch noch keine Frucht bringt, dann lass ihn abhauen. Wenn was gut ist, gibt es Zeiten, dass die Frucht, dass die Ernte gehindert wird. Dann kann man Zeit geben zur Besserung. Wenn aber was schlecht ist, dann gibt es keine Zeit zur Besserung, sondern da gibt es Zeit, bis das Gericht Gottes eintritt. Man kann es aber vorneweg schon erkennen. Und so wie man, wenn man ein bisschen aufgepasst hat im Unterricht, Unkraut und Weizen unterscheiden kann, so kann man auch das, was auf dem Acker Gottes aufwächst, durchaus unterscheiden, wenn man ein bisschen aufpasst. Ist etwas gute Frucht von Gott oder ist etwas, was diese Frucht hindert? Wie gesagt, nicht zu viel, wenn ich hier sage, unter uns könnte ich durchaus 2, 3 Leute rauszählen, da ist der Same Gottes nicht gewurzelt in ihren Herzen. Das kann man überall sehen. Heute wird es dann schnell als Richten abgetan, aber das ist einfach nüchternes Beobachten. Ist Frucht Gottes in einem Menschen? Aber Gott will, und das ist eine Herausforderung auch ganz praktisch für unseren Dienst in den Häusern und im praktischen Umgang miteinander, dass wenn etwas zusammen aufwächst, dass das bleibt bis zur Zeit Gottes. So wie es heißt, es müssen Parteiungen unter euch sein, dass die Bewerten offenbar werden. Gott will ausdrücklich auch, dass sich solche Dinge offenbaren, dass auch was auseinandergeht. Um zu sehen, um offenbar werden zu lassen, was bewährt ist, was ihm zur Verfügung steht. Dann gibt es eine Sache, wieder eines der Beispiele, die Jesus sagt, wiederum im Matthäus-Evangelium, Kapitel 25. Gleichnis mit den anvertrauten Talenten. Da gibt es einen, der sagt, es trat auch der herzu, der das eine Talent empfangen hat und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist, du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, was du nicht ausgestreut hattest. Deswegen habe ich das vergraben und hier, bitte hast du es wieder. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe und hast dich nicht gescheut. Deshalb ist dein Teil draußen bei denen, wo das Heulen und Zähneknirschen ist. Es gibt eine Haltung, die gibt es auch unter Christen, die ist Gott gegenüber voller Vorwürfe. Also du hast mir gar nichts zu sagen und wenn, was du schon machst, das ist sowieso nicht gerecht und hier, was du mir gegeben hast, hast du es wieder. Gefährliche Haltung. Ganz vorsichtig gesagt. Tödliche Haltung, wenn man es nüchtern sieht. Dass Menschen nicht in Ehrfurcht und Ehrerbietung von Gott, vor Gott stehen, sondern in ihrer eigenen Haltung. Ich sehe die Sache richtig und was willst du eigentlich? gefährlich, wenn jemand sich so weit vermisst. Gefährlich, wenn einer das seinem Chef gegenüber macht, aber tödlich, wenn einer das Gott gegenüber tut. Ich wusste, dass du was machst, was mir eigentlich gar nicht passt, heißt das im übertragenen Sinne. Und deswegen, weil ich dir sowieso nichts recht machen kann, hier hast du wieder was zu gehört. Und es gibt viele Leute, die leben so. Ich musste mich ja auf mich verlassen. Du hast dich ja nie um mich gekümmert. Naja, und mein Leben hast du mir gegeben, hier hast du es eben wieder. Der Mensch ist draußen. Was heißt das für uns? Wir haben, ich sage das mal so, ich sage das auch mal ganz, ganz scharf, wir haben einen Herrn, den wir manches Mal, und ich behaupte am Anfang unseres Glaubenslebens oft, überhaupt nicht verstehen. Dessen Prinzipien wir nicht kennen. Und wenn, dann stoßen sie uns auf. Und es gehört die Demut des Herzens dazu, dass wir verstehen lernen, was Gott will, warum er das will und wie er das will. Und Mensch, der sich zu dieser Demut nicht bereit findet, der wird als Rebell ihm entgegenstehen bis zum jüngsten Gericht. Auch da bin ich sicher. Deswegen, Rebellion ist eine der, es ist vielleicht die schlimmste Sünde. Das ist eine Sache, die sich in Taten eher wenig auswirkt. Also das müssen nicht böse Taten sein. Es wirkt sich nur dahingehend aus, dass es keine Taten sind. Dass es ein Mangel an guten Taten ist. So wirkt sich Rebellion aus. Und ihr Lieben, ich sage es nochmal, auch das lässt sich bei uns in den Häusern beobachten. Es gibt Leute, die gehen nicht offen dagegen an. Aber es gibt Leute, die in der inneren Haltung haben, dass sie nicht da mit sind. Da müssen wir uns hüten, dass wir auch in unserem täglichen Leben vor Gott nicht einfach so leben, sondern dass wir mitarbeitend einander ermahnen. Das ist der Weg. Markus 4, Vers 29 wird ein anderer Aspekt des Erntens uns gezeigt. Ich greife tatsächlich immer nur die Verse raus, ohne den großen Zusammenhang. Dort heißt es, wenn aber die Frucht es zulässt, so schickt er alsbald oder sogleich die Sichel, denn die Ernte ist da. Wie haben wir das nochmal? Es gibt in den Sachen Gottes keine Zeit zu verlieren. Wir können nicht mit der Haltung reingehen, man hat es zu DDR-Zeiten nämlich manches Mal so gehabt, also es war ja wirklich zu beobachten, wie unterschiedlich die LBG oder landwirtschaftlichen, also die Kooperations, die CAPs da gearbeitet haben. Es gab welche, die echt im Segen gearbeitet haben und es ging den Dörfern gut. Und es gab welche, die so gearbeitet haben, wie wir DDR-Landwirtschaft kannten. Naja, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Und das Kriterium ist, ob jemand, und zwar völlig unabhängig von den gesellschaftlichen Gegebenheiten oder von unserem Umfeld, ob jemand die Zeit zu nutzen weiß. Das ist ein entscheidendes Kriterium. Sobald die Frucht es zulässt, sendet der Herr des Feldes sofort die Sichel, denn die Ernte ist da. Das muss unsere Haltung sein. Gibt es eine Gelegenheit für Gott, lasst sie uns jetzt tun, nicht irgendwann, halbes Jahr, vielleicht übernächstes Jahr, irgendwann. Heute ist die Gelegenheit, heute zu nutzen. Das macht einen riesen Unterschied aus, wenn wir mal ältere Leute sehen, also die im Dienst Gottes gereift sind, da kannst du diesen Unterschied nicht ablesen. Da sind die einen so behäbig geworden, dass sie längst nichts, kein Rad mehr drehen. Und die anderen sind saftvoll und grün bis ins Alter, so wie das heißt im Psalm. Das wird aber in unserer Jugend angelegt, ihr Lieben. Heute ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. was wir heute tun können. Von daher stimme ich mit meiner Tochter überein, wenn sie sagt, dass das Sprichwort sie mit nach Hause genommen hat. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Das ist tatsächlich so. Wir haben das Statement nicht abgesprochen. Das ist wirklich ein Herzenserkenntnis. Und der bin ich sehr dankbar. Denn gerade in der Kindheit hat man oft das Gefühl, aber wir haben noch ewig Zeit. Das Leben ist noch so lang. Muss ich doch heute nicht machen. Und dann verfestigt sich das in unserer Jugend. Und dann nehmen wir das in unser mittleres, in das Alter unserer größten Lebenskraft. Neu. Ja. Und es wird nie. Und dann sind noch so viele interessante Sachen, dass die Sachen Gottes immer hinten anstehen. Und wir kennen das aus dem Propheten Haggai, dass er sagt, ist es Zeit für euch, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt und das Haus Gottes liegt wisst. Richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an, dass ich euch die Fenster des Himmels öffne, wenn ihr die Sachen Gottes wieder an den Vordergrund drückt. Und das, ihr Lieben, das ist auch eine der Erfahrungen, die ich aus den letzten Jahren herausnehme. Wenn wir wirklich die Wege Gottes gehen, und wenn wir sie gehen, ohne erst zu warten, bis alles abgesichert ist, dann kriegen wir und kriegen wir und kriegen wir. Dann versorgt er uns zur rechten Zeit. Johannes 4. Da werden die in den Versen 36 bis 38 nochmal diese Prinzipien des Erntens oder der Saat und Ernte gezeigt. Der, der erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit beide, der da sät und der da erntet, sich gemeinsam freuen. Denn hierin ist der Spruch wahr, ein anderer ist es, der da sät und ein anderer, der da erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt, andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Ihr Lieben, diesen Respekt vor der ununterbrochenen Kette derer, die Gott dienen, den brauchen wir. Auch das ist eine große Herausforderung, dass Menschen geschichtsvergessen sind. Das passiert manches Mal gerade in Erweckungszeiten. Da ist ein großer Aufbruch und dann macht sich so diese Haltung breit, oha, wir müssen die Besten sein, dass Gott jetzt seinen Segen so auskippt. Und man vergisst oder man blendet völlig aus, dass es oftmals wirklich die Generationen davor gewesen sind, die betend den Grundstein für diese Ausgießung des Geistes Gottes gelegt haben. Die Apostel waren wirklich in einer herausragenden Situation. Sie waren mit dem Messias unterwegs und sie waren mit den 58 anderen unterwegs, als die 70 unterwegs waren, immer zu zweit und dann als die 12 unterwegs waren, immer zu zweit und haben die Werke Gottes getan. Waren die auf ihrem Mist gewachsen? Nee, auf wessen dann? Ich sag's mal noch nicht mal auf dem von Jesus. Kann man nicht für Mist sprechen. Also es war auf den Gebeten und auf dem Leiden der Propheten gewachsen, die vorher ersehnt haben, was mit dem Messias durchgebrochen ist. Wisst ihr, wie oft das in unserem Leben sein mag? Dass wir die Werke Gottes in Kraft tun, aber die Ursache liegt bei ganz anderen, bei denen, die lange vorneweg gebetet haben. Und das ist meine größte Hoffnung und Herausforderung und Leidenschaft auch für dieses Werk, dass es immer diese säenden Beter gibt, die die Werke der anderen überhaupt erst ermöglichen. Von daher ist diese Danksagung von Caroline eigentlich die entscheidende gewesen. Diejenigen, die uns zu Hause unterstützt haben und die dieses getragen sein und diese Motivation überhaupt erst möglich machen. Es sind andere, die sehen und es sind andere, die ernten. Wir haben oft die Erntenden im Blick. Natürlich. Und das heißt auch, der erntet, der empfängt Lohn. Aber damit beide sich freuen, der Sehende und der Erntende sich freuen. Und wenn wir also in die Ernte gesandt sind, dann müssen wir das klar mit im Blick haben, dass wir damit auch die Freude des Sähenden hervorheben. Und deswegen ist das Nicht-Ernten oder das Nicht-in-die-Ernte-Gehen eine doppelte Schuld. Man verschuldet sich an Gott, dessen Ernte liegen bleibt, und an denen, die gesät haben. Das nimmt uns in die Verantwortung auch wirklich für das Unsichtbare, für das, was nicht direkt vor Augen ist. Dass wir wirklich hineingestellt sind, nicht nur in die sichtbare Welt Gottes, sondern auch in die unsichtbare Welt Gottes, in die Generationenfolge derer, die geglaubt haben, und auch wir sind hineingenommen in die Generationenfolge derer, die glauben. Und wiederum die nach uns kommenden diesen Segen der Ernte zu ermöglichen und zu erschließen. Wirklich. Also, ich sage das mal jetzt den jungen Leuten. Ihr seid nicht nur für euch verantwortlich. So, wenn das so wäre, da könnte man manche Entscheidung so leicht treffen und sagen, naja, schmeiß das alles hin, ich kriege das hin irgendwie woanders und so alles wieder neu angefasst. Ja, und? Was ist mit diesem, mit der Verantwortung für andere? Wir haben das manchmal erlebt, wenn jemand aus dem Dienst einfach ausgestiegen ist und hat dann sein Persönliches gemacht. Das passiert immer. Wir haben das von Demas berichtet, einer der Mitarbeiter des Paulus. Ist aus dem Dienst gegangen, hat die Welt lieb gewonnen. Wird sich heute nicht vermeiden lassen. Aber es macht dann was mit der nachfolgenden Generation, die sich daran schon orientiert hatte. Und es macht was, wenn wir aus den Reihen der Arbeitenden weichen. Mit denen, die schon auf uns geguckt haben, vielleicht ohne dass wir damit rechnen. Ohne dass wir das bewusst hinbekamen. Dann ist was Wichtiges, ich habe das eben versucht in meinem Kurzbericht von der letzten Missionsfahrt mit anklingen zu lassen. Das begegnet uns dann wiederum im 1. Korinther 9, Vers 11. Wenn wir euch das Geistliche gesät haben, was ist es da Großes, wenn wir von euch das Irdische ernten? Dass ich tatsächlich Irdisches und Geistliches überschneiden. Der Apostel beschreibt das so, Geistliches zu sehen, das ist, ein Verkündiger und seelsorgerlicher Dienst. Und es berechtigt, dass derjenige, der auf diese Weise sät, die Früchte im Irdischen erntet. Das begegnet uns zum Beispiel in Galater 6 wiederum, jemand, der im Wort unterwiesen wird, Teile von allen Gütern, der ihn im Wort unterweist. Das ist also eine ganz nüchterne Ordnung Gottes, dass diejenigen, die geistig sehen, natürlich ernten. Aber oft auch umgedreht. Dass nämlich natürlich gesät wird und es gibt eine geistliche Ernte. Das ist das, was wir gerade erlebt haben. Ja? Wir sehen eine Tat. Ich wage nicht, das zu sagen, dass wir dort den missionarischen Dienst im klassischen Sinne getan haben, dass wir große Verkündigung geleistet hätten mit unserem Mund. Aber die Tat war eine Verkündigung. Im Irdischen gesät und in der geistlichen Erkenntnis. Gott weckt das. Diese, ich nenne es mal Transformation, das ist eine der Geheimnisse Gottes. Und die gehen in beide Richtungen. Und beide sind geistliche Prozesse. Sowohl, dass derjenige, der geistlich sieht, im Natürlichen erntet, Paulus sagt, dass er oft darauf verzichtet hat, und es geht dabei nicht um den, der das erntet, sondern um den, der sät. Weil nämlich, ich sage mal, wenn der Apostel einen geistlichen Dienst tut, er erntet natürliche Unterstützung, ist diese Ernte, nämlich die Saat des anderen. Wie das dann weiter ausgeführt wird im 2. Korinther Kapitel 9. Denn dazu habe ich euch, dies aber sage ich euch, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Und dort geht es um diese natürlichen Dinge. Da geht es um die, um das Mitteilen der Güter gegenüber anderen Heiligen, die bedürftig sind. Da ist dieses einen fröhlichen Geber hat Gott lieb und so, das kennen wir alle.
Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt meinem gläubigen Bruder oder Schwester helfe,
ja, irgendwelchen Dingen, was ich tun. Dann erntet der Segen und ich sehe welchen für mich selber auch wiederum. Und das ist eine Sache, die diese Prozesse des gegenseitigen Mitteilens, das Wellenmäßige, das muss unser Leben kennzeichnen. Es geht eben nicht, dass ich sage, naja, ich gebe einmal von meinem Erbe die Hälfte und dann muss Gott mich in Ruhe lassen. Aber er schließt sich auch nicht patzen. Oder ich sage, naja, also der Zehnte jeden Monat ist mir zu viel, also das ist sowas Lästiges. Ich gebe einmal alles und dann muss aber mal Ruhe sein. Naja, wenn man da alles geben würde. Ich gebe einmal einen Zehner, dann muss ich den Zehnten damit einsparen. Also versteht ihr, es gibt so viele Möglichkeiten, Dinge zurückzuhalten, die uns eigentlich in Prozesse hineinnehmen wollen, an denen wir lernen, was es heißt, im Segen zu sehen und im Segen zu ernten. Einerseits muss uns das ermutigen, dass wir so viele Gelegenheiten haben. Andererseits muss uns das befleißigen, nicht zu viele Gelegenheiten auszulassen. Im Natürlichen haben wir etwa 50 Saaten und Ernten. Das ist nicht so sehr viele. In unserem natürlichen Leben. Also haben wir die Gelegenheit, uns etwa an 50 Saat- und Ernteperioden zu beteiligen. Ja, in unserem Leben. Natürlich. Also ich gehe mal davon aus, dass die paar Radieschen, die man als Fünfjähriger sieht, noch nicht unbedingt da hineinzählen. Aber später, dass man mit 20 seine eigenen Kartoffeln anbaut, schon. Und das macht man ungefähr 50 Mal. Es gibt sicher Leute, die haben viel Kraft und machen es auch 70 Mal. Und das war's dann. Und was man bei der Aussaat versäumt hat, holt man nicht ein, wenn man sagt, oh, dieses Frühjahr war mir nicht so schön, war so ein schlechtes Wetter und mein Knie hat mir wehgetan. Ich mache das im Sommer, dann ist das Wetter besser. Naja, dann leg mal im Sommer Kartoffeln, mal sehen, was du dann davon noch ernten kannst. Nichts. Was bei der Aussaat ist versäumt, holt den Herbst nicht ein. Und versteht ihr, es gibt so viele Gelegenheiten Gottes, wo wir diesem Prinzip entsprechen können, aber eben auch sollten, weil es nicht endlose Möglichkeiten gibt. Es gibt eine endliche Zeit von Sähemöglichkeiten. Und was wir in unserer Jugend und was wir später in unseren besten Jahren versäumen, das holen wir nicht im Alter ein. Wir sind herausgefordert, heute die Gelegenheiten zu nutzen, die Gott uns gibt. Und wieder morgen, wieder heute, 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 heute. Und dann werden wir merken, dass es eine Menge sein kann, wenn wir im Kleinen treu sind. Und wir werden enttäuscht sein, wenn wir diese kleinen Gelegenheiten versäumt, dass wir auch den einen großen Wurf, auf den wir das alles vielleicht hinschieben, nicht kriegen. Das gilt ja so als russisches Volksempfinden. Und ich habe das wirklich dort auch erlebt, dass man sagt, naja, der Held liegt und verschläft sein Leben auf der Ofenbank. Auch es ist ja nicht so schlimm. Irgendwann kommt die große Herausforderung, dann steht er auf, vollbringt Heldentaten, rettet ganze Völker und danach verkriecht er sich wieder auf die Ofenbank. So lebt fast ein ganzes Volk. Naja, warten wir mal, ob die große Gelegenheit kommt. Die Frauen schildern dann derweil, um das Ganze aufrechtzuerhalten. Und sowas kann sich verbreiten, so eine Haltung, dass man sagt, naja, irgendwann ist das die große Gelegenheit. Aber heute, heute, das Kleine, das, was die Gelegenheiten, die wir haben, im Prediger heißt es, glaube ich, so, tu beides. Also zieh am Morgen deine Hand von der Arbeit nicht ab und bleib bis zum Abend dabei, so sinngemäß. Also, dabei bleiben, dranbleiben, Gelegenheit nutzen. Das ist Saat und Ernte. Gott ist es, der das Wachstum gibt. Da müssen wir uns dann wieder nicht drum kümmern. Wir müssen nicht immer zurückkehren und sagen, oh, ist das jetzt schon? Und man pult immer wieder den Samen raus und sagt, na, wächst er schon? Oder wenn er ein Stückchen gekeimt ist, na, jetzt muss ich vielleicht mal ziehen, dass es schneller geht. Vielleicht ist die Ernte besser. Natürlich nicht. Das wartet. Dann ist nicht mehr unsere Zeit. Die Saat ist unseres, das Wachstum ist Gottes, die Ernte ist unseres. Das macht Gott nicht. Gott sät nicht und Gott erntet nicht. Gibt uns die Möglichkeit und den Auftrag. Und deswegen heißt es, Galater 6, Vers 9, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Der berühmteste Vers zu Saat und Ernte oder der bekannteste, vielleicht steht direkt davor, ich habe ganz am Anfang des Seminars mich darauf bezogen, ich lese ihn trotzdem nochmal, denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten, wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Was ist Fleisch? Das ist mein natürliches Leben. Da gehört viel dazu. Da gehört auch die Ehe und Familie dazu. Wirklich. Es wird ja sehr hoch geachtet im christlichen Kreis und das ist auch richtig so, dass es hoch geachtet wird. Aber wir dürfen nicht vergessen, das ist kein geistlicher Dienst, den wir tun. Es ist ein natürlicher Dienst. Es hat mit unserem Fleisch zu tun. Ich muss investieren. Und das ist nach 1. Korinther 7 etwas, wo Paulus sehr vorsichtig mit umgeht. Einerseits sagt also, dass es eine dämonische Lehre ist, die verbietet zu heiraten. Aber andererseits eine Empfehlung zu bleiben wie er, nämlich unverheiratet, weil der Verheiratete für die Dinge seines Partners besorgt ist und ich sage in Klammern auch sein muss, sonst wird die Beziehung nicht funktionieren. Der Unverheiratete aber ist für die Dinge Gottes besorgt. Wenn wir denn als Gläubige verheiratet sind, dann stehen wir wirklich in einer ganz großen Herausforderung, auch in diesem Kapitel nachzulesen. Die Verheirateten unter euch seien, sollen leben, als seien sie nicht verheiratet. Das 2. Korinther 6. Soll ich den Vers raussuchen? Ersten Korinther 6 natürlich. Nein, 1. Korinther 6. Das war eben die Rückfrage. Ja, genau, doch, Kapitel 7. Kapitel 7, Vers 29. Dies aber sage ich euch, Brüder, die Zeit ist begrenzt, dass künftig die, die Frauen haben, seien, als hätten sie keine. Und die Weinenden, als weinten sie nicht. Und die sich Freunden, als freuten sie sich nicht. Und die Kaufenden, als behielten sie es nicht. Und die die Welt Nutzenden, als benutzten sie sie nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ich aber will, dass ihr ohne Sorge seid. Was heißt das? Das liest sich auf den ersten Blick so wie klassisch neben sich selber stehen. Das ist aber nicht gemeint. Es gibt ja so eine Form der Schizophrenie, dass man nie so richtig bei sich ist. Das ist nicht gemeint. Sondern dass wir die Vorläufigkeit dieses Irdischen bewusst leben. Dass wir uns bewusst sind, das sage ich jetzt als Ehemann und als einer, der gerne verheiratet ist inzwischen, dass das nicht das Endgültige ist. Dass das also, wie soll ich sagen, Durchgangsstation ist. Dass das Eigentliche auch als Ehepaar und als christliche Familie der Dienst Gottes ist. Lebten als Ehemann, nicht verheiratet. Und das sieht nüchtern dann so aus, dass ich nicht zuerst sage, naja, ich war ja dieses Jahr schon zweimal auf Missionsreise, warum soll ich meiner armen Familie noch ein drittes Mal zumuten, sondern sagen, okay, Herr, wenn du das so vorbereitet hast, lass uns gehen. danke, dass du mir so eine tolle Frau geschenkt hast, die das zu Hause mit Freude und Bereitschaft trägt und Kinder, die in deinen Wegen wandeln. Genau so, ganz so praktisch sieht es dann aus. Und was will ich dankbar, dass unsere Kinder in diesen Wegen gehen, nicht nur davon gehört haben und das abnicken, sondern darin wandeln. Das heißt, nicht auf das Fleisch sehen, sondern auf den Geist. Und das ist eine große Herausforderung. Da kann ich nicht sagen, dass ich das immer und alles richtig gemacht habe. Da weiß ich, dass ich manche Gelegenheit darin ausgelassen habe und dass wir in einer ganz großen Herausforderung stehen, da drin zu leben. Denn das Ganze hat ja wirklich, das ist ein großer Block nochmal, Galater 6. Von Vers 7 anfängt es. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. So beginnt ja dieser Block. Dann, denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Und das mündet, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Und das sagt mir, wir müssen dranbleiben an den Wegen Gottes. Okay, einmal falsch gemacht, einmal den Schwerpunkt nicht richtig gesetzt, nächste Gelegenheit korrigiert. Das meint es, nicht ermatten. Das heißt aber auch nicht mit großer Begeisterung ein paar Riesensprünge machen und hinterher gleich auf der Nase liegen und nicht mehr aufstehen wollen, sondern Schritte, Wachstum, Beständigkeit hineintreten und darin bleiben. Und alle, die auf diesem Wege sind, werden bestätigen, dass es da manchmal ganz schwierige Strecken gibt. Dass wir wirklich einander brauchen. Und dass es dann wieder herrliche Zeiten gibt, so wie auf dem Berg der Verklärung, wo die immer nicht mehr runter wollen. Gleich Hüttenzimmer. Gleich sagen, hier ist es schön, jetzt bleiben wir da. Und was ist der nächste Auftrag? Runter. Besessenen Jungen und noch nicht mehr den Dämon austreiben können. Ah, gerade eine tolle Erfahrung. Die nächste Herausforderung schafft man schon mal nicht. So wird es im Glaubenleben in der Regel aussehen. Was heißt dann? Lernen. Was sagt Jesus? Dieser Abtrag fährt nicht aus, außer durch Fasten und Beten. Bin sehr froh, dass wir wieder in dieser Regelmäßigkeit dabei sind, fastend und betend, den Willen Gottes zu suchen. Das ist eine wunderbare Freude und Kraft. Alle, die dabei sind, werden das so bestätigen, was für Gnade da drin ist. Das heißt wirklich, in den Werken Gottes zu laufen. Das letzte, Offenbarung 14, Vers 15 und 16. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu, schicke deine Sichel und ernte. Denn die Stunde des Erntens ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Die Ernte der Erde. Offenbarung 14. 15 und 16. Es kommt eine Zeit, da wird die ganze Erde geerntet. Auf eine merkwürdige Weise. Der Engel wirft die Sichel und schon ist die Erde geerntet. Sollte man sonst nicht machen, wenn man mit der Sichel arbeitet, die darf man nicht schmeißen. So treffsicher sind wir nicht, dass wir damit ernten könnten. Die Engel Gottes schon. In einem Nu. Die Ernte der Erde ist überreif geworden. Was sagt uns das? Ich finde das wunderbar, dass das also der letzte Gedanke ist.
Das ist ein Spinnkraut, oder?
Ja.
Wenn es ganz dick ist, irgendwann platzt es von alleine. Ja. Wenn man sie draufdrückt, dann macht es so und dann schießt sich die Samen weg. Also der
ja.
Reif.
Hey. Ja, das vertieft das Bild, aber.
Ich sehe das hier als.
Ja, genau das ist es. Es ist die Gnade Gottes bis ins Übermaß verzogen. Wisst ihr, was überreife Ernte ist? Dieses Jahr konnte man das mal sehen. Die ganz flinken Bauern hatten das vor dieser langen Regenperiode geschafft. Und alle anderen mussten warten, bis die Ernte überreif war. Es hat dann wochenlang geregnet und das Getreide war schon richtig schwarz. Das Korn nicht, aber der Spelz, alles drumherum. Überreife Ernte. Man weiß, eigentlich müsste es längst schon weg sein, aber man wartet. Und so wartet Gott mit der Ernte. Es ist, wenn das Gericht kommt, alles überreif. Das heißt auch das Unkraut, was dazwischen steht. Das hat wahrscheinlich dann schon gestreut. Ich denke, manches, was uns im 2. Timotheusbrief gesagt wird und was man auf die heutige Zeit gut anwenden kann, ist, das ist Zeichen der Überreife dieser Erde. Das Böse ist schon ausgestreut. Das Gute ist noch nicht weggeerntet, aber das Böse hat sich schon längst neu ausgesehen. Und die Gläubigen leiden. Eine überreife Ernte leidet.
Ja, ich habe mir ja diese, was ich dir erzählt heute, ne? Und über die, vor, das war die Nacht, wo kam es, ich habe 3 Stunden gebetet, hatte ich diese Eingebung, dafür zu beten, dass Gott seine Gemeinden stärkt, damit er seine Kinder nach Hause holen kann. Und da hatte ich eben auch gemerkt, dass ich nicht alleine bete, dass in dieser Nacht sehr viele fürs gleiche Anliegen gebetet haben.
Das ist das, ihr Lieben. Das ist unsere große Hoffnung und Zuversicht auch an diesem Sonntag, dass wir hinausgehen dürfen in die neue Woche im Wissen. Unser Herr kommt bald. Amen.